HR-Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Auch vormalige Bischöfe sind belastet, der Zwischenbericht zum Missbrauchsskandal im Bistum Mainz. Und Infektion durch Religion, die hohen Corona-Zahlen der Ultraorthodoxen spalten Israels Gesellschaft. Im Bistum Mainz hat es deutlich mehr Vorfälle von sexuellen Grenzverletzungen oder sogar massivem Missbrauch gegeben als bisher angenommen. Das ist die Zwischenbilanz einer unabhängigen Studie zu sexueller Gewalt, die das Bistum am vergangenen Mittwoch in Mainz vorgestellt hat. Claudia Barthe war auf der Pressekonferenz mit dabei.
Bisher waren im Bistum Mainz nur die sexuellen Übergriffe von Klerikern auf Minderjährige bekannt. Die neue unabhängige Studie beschäftigt sich nun auch mit den Fällen, in denen es zu sexuellen Grenzverletzungen, etwa durch kirchliche Mitarbeiter oder Gruppenleiter, kam. Und zwar nicht nur gegenüber Kindern, sondern auch gegenüber Erwachsenen. Die Vorwürfe reichen von verbalen Belästigungen bis hin zu schwerem sexuellen Missbrauch eines Vorschulkindes. Bischof Peter Kohlgraf hat die Ergebnisse einen Tag vor der Pressekonferenz vorgelegt bekommen.
Also manche Themen sind noch mal, finde ich, im Hinblick auf die Diözese Mainz schärfer geworden. Hier geht es ja tatsächlich um konkrete Pfarrer, hier geht es um konkrete Menschen, die ich ja zum Teil auch kenne. Dadurch bekommt das Ganze für mich noch mal mehr Fleisch als nur diese allgemeinen Daten. Und dem stelle ich mich und dem stellen wir uns. Aber es löst immer wieder auch ein Stück Erschütterung aus.
Der Regensburger Rechtsanwalt Ulrich Weber hat im Auftrag des Bistums sämtliche Fälle zwischen 1945 und 2019, die ihm vorlagen, gesichtet. Mit 125 Menschen hat er Gespräche geführt. Bisher gehen er und sein Team von rund 270 Beschuldigten aus und 422 Betroffenen. Er hofft aber, dass sich im kommenden Jahr noch mehr Menschen bei ihm melden werden. Nicht nur Betroffene, sondern auch Personen, die etwas mitbekommen haben.
Wir sind daran interessiert, Wissen zu heben, Meldungen und Gespräche mit Betroffenen, mit Wissensträgern, mit Beobachtern, die lassen die Studie gut voranschreiten und belastbar werden.
Ein Ergebnis der Studie ist, die Täter wurden zu oft in Schutz genommen und die Interessen der Betroffenen zu wenig beachtet. So kam es beispielsweise vor, dass auffällig gewordene Priester weiterversetzt wurden, ohne dass die neue Gemeinde etwas von ihrer problematischen Vergangenheit wusste. Das sei laut Ulrich Weber auch unter den früheren Bischöfen Hermann Volk und Karl Lehmann geschehen.
Auffälligkeiten zum heutigen Zeitpunkt sind vorhanden, die wir nach heutigen Maßstäben als Fehlverhalten einstufen. Immanent ist schlicht, dass der Ordinarius eines Bistums, nämlich der Bischof, ist und der Bischof diese Entscheidungen trifft.
Eine Erkenntnis, die für Bischof Peter Kohlgraf nicht überraschend kam. Wahrscheinlich müsse die Arbeit seiner Amtsvorgänger noch einmal neu bewertet werden, sagte er.
Wir reden über große Vorgänger, wirklich bedeutende Persönlichkeiten, aber wir müssen uns eben auch die andere Seite anschauen und das gehört dann eben auch dazu und da wollen wir auch nicht wegschauen.
Durch die Ergebnisse der Studie hofft er, genauer zu erkennen, wo bis heute im Bistum Abhängigkeitsverhältnisse und Strukturen existieren, die sexuellen Missbrauch begünstigen, und wie das Bistum künftig besser auf solche Vorfälle reagieren kann.
Es geht jetzt wirklich darum, auch konkrete Schritte zu erarbeiten. Ich habe insofern dafür geworben, dass man auch da die Betroffenen noch mehr hört, was braucht ihr, damit ihr wirklich mit dem Bischof zusammen einen Weg geht, der vielleicht für den einen oder anderen am Ende auch zu einer Befriedung führt. Und das wäre schon mein Wunsch, da Menschen noch mehr gerecht werden zu können bei all dem Leid, was auch geschehen ist.
Auch vormalige Bischöfe sind belastet. Der unabhängige Zwischenbericht zum Missbrauchsskandal im Bistum Mainz. Und wir bleiben noch im Bistum Mainz, dessen Katholiken ja zu etwa zwei Dritteln in Hessen leben. Deshalb betreffen die angekündigten Sparmaßnahmen des Bistums im Bildungsbereich auch hessische Einrichtungen. Es sollen nämlich Bildungshäuser geschlossen werden, wie etwa in Ilbenstadt in der Wetterau schon im nächsten Jahr. Auch will sich das Bistum Mainz aus finanziellen Gründen der Trägerschaft von 5 Schulen entledigen. Dazu gehört auf hessischem Territorium die Liebfrauenschule in Bensheim. Was bedeutet das für die Schüler und das christliche Profil der Schule dort? Anna Vogel hat recherchiert.
Direkt hinter der Kirche St. Georg im Herzen der Bensheimer Innenstadt liegen die Gebäude der Liebfrauenschule, eine katholische Mädchenschule mit über 160-jähriger Tradition. Die 18-jährige Anna Jarosch war hier Schülerin, so wie vor ihr schon ihre Mutter und ihre Großmutter.
Wenn man seinen Abschluss hier gemacht hat, dann geht man als starke, gebildete Frau hier raus. Ich bin fast blind und ich hatte hier die Möglichkeit, ganz normal mein Abitur zu machen. Und was ich auch immer noch sehr wichtig fand, war, dass als kirchliche Schule auch immer der gelebte Glaube quasi vermittelt wird.
Obwohl gerade Herbstferien sind, ist Anna Jarosch an der Liebfrauenschule, denn sie macht hier ihr freiwilliges soziales Jahr. Deshalb weiß sie auch noch gut, wie am letzten Septembertag die Nachricht kam, das Bistum Mainz will nicht länger Träger für die Liebfrauenschule bleiben.
Also zunächst einmal war es eine Schockstarre. Wir wurden von dieser Nachricht überrollt. Es war dann natürlich eine Unsicherheit. Aber es entstand keine Panik, sondern es wurde sofort gehandelt eigentlich.
Ihren Unmut bringen schon jetzt Lehrer in öffentlichen Brandbriefen an das Bistum zum Ausdruck. Dass es schlecht um die Finanzen des Bistums steht, sei schon länger klar gewesen, erzählt Peter Born, der bis zu seiner Pensionierung im Juli stellvertretender Schulleiter war. Dass dann aber ausgerechnet an Schulen gespart werden soll, kann er nicht nachvollziehen.
Weil natürlich gerade kirchliche Schulen der Zweig der Kirche sind, wo viele junge Leute überhaupt noch mit kirchlichem Leben in Berührung kommen. Man sägt also sozusagen am grünen Ast, statt die dürren Zweige der Baumspitze mal zu betrachten.
Ein Rätsel bleibt für ihn zudem, dass das Bistum ausgerechnet die Liebfrauenschule aufgeben will, als einzige katholische Mädchenschule in Hessen, die sowohl Abitur als auch einen Realschulabschluss anbietet.
Die Schule hat einen exzellenten Ruf. Sie ist sehr verbunden hier in der Stadtgesellschaft und auch im ganzen Landkreis.
Unterstützung bekommt er in diesem Punkt aus der Politik. Der Bensheimer Bürgermeister Rolf Richter betont:
Also das Wichtigste für mich ist der Erhalt der Schule an diesem Standort. Und dafür werden wir auch alle kämpfen. Da sind auch Aktionen in Vorbereitung.
Er sieht das Bistum Mainz jetzt in der Pflicht, selbst Träger zu bleiben oder einen neuen zu finden. Peter Born aus der Schulleitung denkt währenddessen über ein Modell mit mehreren Trägern nach. Für ihn am wichtigsten:
Dass das schnell geschieht, damit die Schule wieder Sicherheit ausstrahlt.
Und zwar für die jetzigen Schülerinnen und Lehrer an der Liebfrauenschule, aber auch für die, die noch kommen wollen.
HR Info. Himmel und Erde.
Jugendarmut in Deutschland, so heißt eine Studie der Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit, die alle 2 Jahre Daten und Fakten zur Situation benachteiligter junger Menschen im Alter von 14 bis 27 Jahren zusammenstellt. Es sind also Menschen, die aufgrund ihrer Lebenssituation unter erschwerten Bedingungen in ein eigenständiges Leben starten müssen. Wie sich deren Situation in Zeiten von Corona darstellt, das schildert Konstantin Röse.
Alle 2 Jahre schaut sich die Bundesarbeitsgemeinschaft Katholische Jugendsozialarbeit Jugendliche zwischen 14 und 27 Jahren an. Die Macher des Berichts werten unter anderem Zahlen des Statistischen Bundesamtes und der Bundesagentur für Arbeit aus. Das Ergebnis? Rund 1/4 aller Menschen in Deutschland, denen Armut droht, sind jünger als 25 Jahre. Betroffen sind rund 3,2 Millionen Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Doch durch die Corona-Krise wird sich die Jugendarmut in Deutschland weiter verschärfen, so die Experten. Denn infolge der Krise könnten Schätzungen zufolge weitere 1,2 Millionen Haushalte, die Grundsicherung benötigen, hinzukommen. Und damit weitere Kinder und Jugendliche. Für Lisi Meyer, Vorsitzende des Katholischen Jugendverbandes, steht fest:
Die Benachteiligten wurden erneut benachteiligt. Und das gilt vor allem für die Felder Wohnen, Ausbildung und Digitalisierung. Für all diejenigen jungen Menschen, die ohnehin schon schwierige Startbedingungen haben, wurde das Leben zusätzlich erschwert. Sie haben meist keine Eltern, die sie unterstützen können. Und viele von ihnen leben in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe.
Leonie Jacobi arbeitet in einer Berliner Jugendhilfeeinrichtung und zieht ebenfalls eine düstere Bilanz der vergangenen Monate.
Für uns war es früher eigentlich eine Verdeutlichung von sozialer Ungerechtigkeit, die wir im Alltag immer wieder feststellen.
Beispiel Homeschooling. Ein Computer oder ein Tablet können sich die wenigsten leisten, so Jacobi.
Die verfügen über keine Onkel, Tanten, Großeltern, die denen mal 200, 300 Euro Finanzspritze geben können. Das sind die Jugendlichen, die 3 Monate nur mit ihrem Smartphone in ihren Zimmern verbracht haben. Also für mich hat Corona auf jeden Fall als Brandbeschleuniger gewirkt.
Ein Brandbeschleuniger, der zu mehr Ungleichheit bei der Bildung führt. Keine Hoffnung auf bessere Aussichten auch beim Thema Ausbildung. Der Jugendarmutsbericht skizziert, dass es allein bis Mitte Juli schon 47.000 Ausbildungsplätze weniger gibt als im Vorjahr. Ein Anstieg gibt es auch bei der Arbeitslosigkeit junger Menschen. Die Macher der Studie fordern deshalb eine gesetzliche Ausbildungsgarantie, Ein Recht auf eine Ausbildung, um die Jugendarmut so wirksamer bekämpfen zu können. Rolf Schmachtenberg, Staatssekretär im Bundesarbeitsministerium, sieht die Bekämpfung von Jugendarbeit bereits auf einem guten Weg. Der Kinder- und jugendpolitische Sprecher der Linken, Norbert Müller, dagegen meint, die Bundesregierung versage im Kampf gegen Kinder- und Jugendarmut schon seit Jahren und trage die Verantwortung für diese Entwicklung. Mehr Engagement gegen Jugendarmut fordern auch die Macher der Studie, damit sozial schwächere Jugendliche in eine bessere Zukunft starten können.
Die Corona-Verlierer, der katholische Monitor zum Thema Jugendarmut in Deutschland, vorgestellt von Konstantin Röse. Israel befindet sich in einem neuen Corona-Lockdown, da sich die Fallzahlen massiv erhöht haben. Verstärkt im Fokus der Öffentlichkeit stehen deshalb manche ultraorthodoxe Gemeinden in Israel, denn das Gesundheitsministerium hat mitgeteilt, dass 40% der neuen Infektionen in diesem Teil der Bevölkerung nachgewiesen werden. Dabei liegt der Anteil der ultraorthodoxen Juden in Israel nur bei 12-15% der Bevölkerung. Sie sind also unangemessen hoch an der Verbreitung des Virus beteiligt. Benjamin Hammer schildert einen Trend, der zu einer Belastungsprobe für die israelische Gesellschaft wird.
Es sind Videos, die es eigentlich gar nicht geben dürfte. Die kurzen Filme zeigen Synagogen in Israel. Ultraorthodoxe Männer beten oder feiern dicht gedrängt. Sie halten keinen Abstand und tragen keine Masken. Während des sogenannten Lockdowns in Israel müssen auch Synagogen geschlossen bleiben. Aber viele streng religiöse Gemeinden ignorieren diese Vorgabe. Diese Videos stammen vom Twitter-Account von Israel Frei. Er ist Journalist und gehört selbst dem ultraorthodoxen Judentum an. Mit den vielen Regelbrüchen ist er aber nicht einverstanden. Deshalb dokumentiert er sie auf Twitter. Innerhalb ihrer Autonomie machen die Rabbiner das, was sie für richtig halten, sagte der Journalist im israelischen Kanal 13. Und wenn sie es für richtig halten, dass die Synagogen geöffnet bleiben, dann kann ihnen keiner was. In Israel leben etwa 1,1 Millionen ultraorthodoxe Juden. Das entspricht etwa 12% der Bevölkerung. Trotzdem wird mittlerweile fast die Hälfte aller neuen Corona-Infektionen in diesem Sektor der Bevölkerung nachgewiesen. Das liegt nicht nur an Regelbrüchen. Die Charedim, wie die strenggläubigen Juden auch genannt werden, leben häufig in sehr beengten, ärmlichen Verhältnissen. Das macht es schwerer, Abstand zu halten. Shuki Friedmann schätzt, dass etwa die Hälfte der Charedim die Vorgaben des Staates schlicht nicht einhält. Er erforscht am israelischen Institut für Demokratie das Verhältnis zwischen Staat und Religion.
Basically, Haredi individual is following his rabbi.
Die Gemeindemitglieder folgen den Anweisungen ihres Rabbiners, nicht der Politik. Es geht hier um Werte. Und manche Rabbiner haben Angst, dass sie gewissermaßen die Seelen in ihren Gemeinden verlieren, wenn das religiöse Leben eingeschränkt wird. Manche dieser Rabbiner sagen ganz klar, das spirituelle Leben hat eine größere Bedeutung als das körperliche Leben. Sie machen das also ganz bewusst. Wochenlang beklagten säkulare Israelis, dass die israelische Polizei in ultraorthodoxen Vierteln und Städten kaum aktiv wurde. Dass der Staat kein Interesse zeigte, die Regeln durchzusetzen. Seit ein paar Tagen geht die Polizei aber gegen die illegalen Versammlungen vor. Manche ultraorthodoxe Juden in Israel beschimpfen die Polizisten bei den Konfrontationen als Nazis. Dass sie ihre jüdischen Mitbürger mit den Mördern ihrer Vorfahren vergleichen, zumindest rhetorisch, zeigt, wie angespannt die Lage ist. Der Forscher Friedmann ist sehr besorgt. Ohne Zweifel werden die Corona-Krise und das Verhalten der ultraorthodoxen Bevölkerung enorme negative Auswirkungen auf die Gesellschaft haben. Es wird jetzt noch schwieriger, die Spaltung zu überwinden und das Land zu einen. Große Teile der israelischen Bevölkerung machen die Ultraorthodoxen für die zweite Corona-Welle und den Lockdown verantwortlich. Und es wird lange dauern, bis die Spaltung in der Gesellschaft kleiner wird. Es gibt auch Szenen, die Hoffnung machen in diesen Tagen. Am Feiertag Yom Kippur beteten viele Gläubige im Freien, so wie hier auf dem Rabinplatz in Tel Aviv. Dort beteten ultraorthodoxe und etwas liberalere Juden gemeinsam. Alle trugen eine Maske.
Infektion durch Religion, die hohen Corona-Zahlen der Ultraorthodoxen spalten Israels Gesellschaft. Der Anschlag auf die jüdische Gemeinde in Halle ist am Freitag ein Jahr her gewesen. Dieser Angriff hat viele erschüttert, nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Und Anfang der vergangenen Woche gab es dann schon wieder ein schockierendes Ereignis, ein mutmaßlich antisemitisch motivierter Angriff auf einen Juden vor der Hamburger Synagoge. Mit einem Klappspaten wurde er verletzt. Antisemitismus und Rechtsextremismus sind für viele Juden Alltag. Unsere Reporterin Anne-Kathrin Hochstrat hat sich unter Juden und Jüdinnen in Hessen umgehört, wie es ihnen aktuell mit diesen Erfahrungen geht und ob die jüngsten Vorfälle etwas verändert haben.
Hohe, feste Zäune oder Mauern, Kameras, meist ein Polizeiauto mit bewaffneten Beamten. So sind viele jüdische Einrichtungen in Hessen abgesichert, regelrecht abgeriegelt. Das war auch schon vor dem Anschlag von Halle so. Viele junge Juden in Deutschland wachsen damit auf, so wie Noemi Becher aus Darmstadt. Die 23-Jährige kennt es nicht anders.
Es ist Alltag, dass Polizei und Sicherheitskräfte vor unseren Einrichtungen stehen. Aber wenn dann diese Sicherheitsmechanismen versagen, so wie in Halle, dann geht man da schon, ich würde sagen, mit einer gewissen Vorsicht, mit einem leichten Zweifel im Hinterkopf mit der ganzen Sache um.
In Halle hat die massive, verschlossene Holztür der Synagoge den Täter abgehalten. Polizeischutz gab es dort an diesem Tag aber nicht. Angst habe sie nicht, sagt die 23-jährige Noemi. Leider stumpfe man durch die ständige Bedrohung ab. Das schockiere sie. Seit Jahren warnt zum Beispiel der Zentralrat der Juden vor wachsendem Antisemitismus in der Gesellschaft. Für Steve Landau, den Geschäftsführer der jüdischen Gemeinde in Wiesbaden, kamen die Angriffe auf jüdisches Leben in Deutschland auch nicht überraschend.
Es war zu erwarten, dass irgendwann ein Anschlag auf eine Synagoge verübt wird. Denn wenn Sie sich den ständigen Tenor des Verfassungsschutzberichts mal durchlesen der letzten Jahre, heißt es ja immer Höchststand bei Rechtsextremisten, mehr Linksextremisten, hohe Gefahr durch Islamisten. Die Gruppierungen können sich zwar untereinander nicht leiden, aber alle hassen uns. Also das heißt, wir sind sozusagen am Ende der Nahrungskette.
Steve Landau hat einen sehr abgeklärten Blick auf das Thema. Seit fast 1700 Jahren gibt es jüdisches Leben in Deutschland und genauso lange gäbe es hier den Antisemitismus. Viele Juden geben sich deshalb große Mühe, nicht aufzufallen, tragen keine Kippa in der Öffentlichkeit, erklärt er. Eine Ausweichstrategie. Jüdinnen und Juden als Opfer von Hass, Gewalt, Vorurteilen. Dieses Rollendenken will Noga Hartmann ändern. Sie leitet die jüdische Lichtigfeldschule in Frankfurt.
Ich weigere mich sozusagen, mich in diese negative Schiene zu ziehen, mitreißen zu lassen, ja, in diese negative Betrachtung der Welt und wir sind Opfer, wir sind keine Opfer.
Die Schulleiterin bemüht sich, ihren Schülerinnen und Schülern das nötige Selbstbewusstsein dafür beizubringen. Über Bedrohungen und Angriffe wird in ihrer Schule natürlich gesprochen, doch das sollte auch in anderen Schulen Thema sein, findet Hartmann. Bei all dem Negativen ist ja eins wichtig.
Wir sprechen immer über Hoffnung, auch über Happy End, über Entwicklung, dass man aus sowas lernt, dass Hass bei Kleinigkeiten anfängt.
Jüdinnen und Juden in Hessen spüren eine ständige Bedrohung. Das sagen alle drei, Noga Hartmann, Steve Landau und Noemi Becher. Diese Bedrohung wird auch so schnell nicht weggehen. Das wissen die drei, aber unterkriegen lassen sie sich nicht.
Leben mit der Gefährdung und trotzdem nicht nur Opfer sein wollen. Wie Juden in Hessen in Zeiten des Antisemitismus sich fühlen, hat Anne-Kathrin Hochstrat erkundet. Papst Franziskus hat Inspektoren der Europäischen Anti-Geldwäsche-Kommission Moneyval empfangen. Das Expertenteam des Europarates hält sich zu einer Überprüfung der Maßnahmen gegen Geldwäsche und Terrorfinanzierung im Vatikan auf. Die Vatikanische Staatsanwaltschaft untersucht ja derzeit auch den Verdacht von Erpressung, Unterschlagung, Betrug und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Immobilieninvestment der Kurienleitung. Tilman Kleinjung hat die Einzelheiten.
Keine Begründung, keine Vorwürfe, keine Anklage. Bis heute hat der Vatikan keine Details genannt, warum Kardinal Angelo Becciu nicht nur sein Amt aufgeben musste, sondern nach einem Gespräch mit Papst Franziskus auch auf die Rechte und Pflichten eines Kardinals verzichten muss. Die Höchststrafe für einen Kleriker. Papst Franziskus reagiert bisweilen impulsiv, sagt Vatikanjournalist Andrea Gagliarducci. Das war spontan. Irgendjemand hat dem Papst erklärt, dass die Situation unhaltbar ist. Ich glaube nicht, dass der Papst das eingehend geprüft hat. Er ist sehr impulsiv und zieht es vor, Leute um sich zu haben, denen er vertraut. Papst Franziskus hat wohl spätestens das Vertrauen in Angelo Becciu verloren, als durch Recherchen des Magazins Espresso herauskam, dass der Kardinal mit Mitteln des Vatikanischen Staatssekretariats eigene Familienangehörige bei Sozialprojekten finanziell unterstützt haben soll. Becciu wehrt sich in einer Pressekonferenz gegen die Vorwürfe und den Rauswurf. Auch das gab es so noch nie im Vatikan, dass ein so hoher Mitarbeiter öffentlich dem Papst die Stirn bietet. Ich habe gesagt, dass ich dem Papst gegenüber Liebe und Treue bezeuge. Ich will nur etwas klarstellen. Ich habe Anrufe von Journalisten erhalten, auf die ich nicht einzeln antworten konnte. Und deshalb erschien es mir richtig, dass eine öffentliche globale Angelegenheit geworden ist. Am Anfang dieses jüngsten Finanzskandals im Vatikan steht ein Immobiliengeschäft, das getätigt wurde, als Becciu noch im Staatssekretariat arbeitete. Diese wichtigste und größte Abteilung im Vatikan hat eine Luxusimmobilie für einen dreistelligen Millionenbetrag erworben. Der Preis ist dabei das geringere Problem, sondern die Tatsache, dass sich mehrere Mittelsmänner bei dem Geschäft eine goldene Nase verdienten. Die vatikanische Justiz ermittelt. Auch Becciu soll in Kürze befragt werden. Papst Franziskus hat bereits öffentlich gemacht, was er von dem Fall hält. Im Februar bei einer Ansprache vor den Staatsanwälten und Richtern des Vatikanstaats. Kontrollen haben kürzlich verdächtige Geschäfte ins Tageslicht gefördert. Diese sind eventuell rechtswidrig und vertragen sich schlecht mit dem Wesen und den Zielen der Kirche. Und sie haben in der Gemeinschaft der Gläubigen Verwirrung und Unruhe erzeugt. Seit seinem Amtsantritt verfolgt der Papst ein Ziel. Er will die Vatikanfinanzen reformieren, transparenter machen, das Vermögen an einer zentralen Stelle bündeln. Im Juli hat Kardinal Reinhard Marx in seiner Eigenschaft als Chef des Vatikanischen Wirtschaftsrates alle Abteilungen im Vatikan aufgefordert, ihr Vermögen der vatikanischen Güterverwaltung anzuvertrauen. Bisher agieren die unterschiedlichen Einrichtungen wirtschaftlich unabhängig und verfügen je nach Tradition und Größe über eigene Vermögenswerte. Die Kongregation für die Evangelisierung gilt als einer der größten Immobilienbesitzer in Rom. Andrea Gagliarducci, Finanzexperte bei einem katholischen Nachrichtennetzwerk, warnt allerdings davor, den Reichtum des Vatikan zu überschätzen. Es gibt Geld, es gibt verschiedene Schenkungen, es gibt Immobilien, die der Heilige Stuhl über die Jahre geerbt hat oder die er schon zu Zeiten des Kirchenstaates besaß. Man ist nicht wahnsinnig expandiert und wenn man sich die absoluten Zahlen ansieht, dann merkt man, dass wir über fast lächerliche Summen sprechen. Das Problem, nicht alle Abteilungen im Vatikan haben ihre absoluten Zahlen, ihre Vermögensverhältnisse offengelegt. Das befördert die Gerüchteküche und den Generalverdacht, dass im Vatikan unsauber gewirtschaftet wird. Doch für den Papst steht viel auf dem Spiel, der gute Ruf. In den kommenden 2 Wochen untersuchen die Inspektoren des Europarats aus Straßburg, welche Fortschritte der Heilige Stuhl in den vergangenen Jahren im Kampf gegen zwielichtige Geldgeschäfte und Terrorfinanzierung gemacht hat.
Bekommt Papst Franziskus die Finanzen des Vatikans in den Griff? Das ist die Frage, die sich derzeit viele Beobachter stellen. Tilman Kleinjung hat uns die Details geschildert. Ostern 2020 ist wegen Corona bekanntlich ja ausgefallen. Zumindest gab es keine öffentlichen Gottesdienste wegen des damaligen kompletten Lockdowns. Diese Gottesdienste sind inzwischen wieder möglich, aber nur auf Abstand. Das heißt, die Kirchen sind zwar groß, aber sie können dennoch nicht so viele Menschen fassen, wie sie eigentlich könnten. Wie wird es dann zu Weihnachten 2020 werden, wenn die Kirchen immer voll sind? Michael Hollenbach über eine Frage, die derzeit Kirchenleute Sorgenfalten auf die Stirnen zeichnet.
Zumindest einmal im Jahr an Heiligabend sind die Gotteshäuser gut gefüllt. Doch das wird wegen der Abstandsregeln in diesem Jahr nicht so sein. Nur rund ein Viertel der Plätze in den Kirchen darf belegt werden.
Deshalb sind viele Gemeinden bereits dabei zu überlegen, Weihnachten auch nach draußen zu gehen. Da kommen dann ganz unterschiedliche Plätze in Frage. Das kann auf Marktplätzen geschehen oder auch vor großen Einkaufszentren, vielleicht in Parkanlagen oder in Stadien. Da ist vieles denkbar.
Sagt Volker Jung, Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau. Franz Josef Bode, stellvertretender Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, kann sich auch gut vorstellen, den Heiligabend draußen zu feiern. Aber
was ich nicht fördern würde, sich im Stadion oder in großen Plätzen dieser Art zu treffen, weil ich glaube, dass diese kleineren Einheiten dem Fest mehr entsprechen als eine riesen Geschichte im Stadion. Also da muss man ein bisschen den Charakter auch der Feiern im Auge behalten.
Die große Ungewissheit, wie wird am 24. Dezember das Wetter sein? Das weiß auch Kirchenpräsident Volker Jung nicht. Aber man könne auch in den Kirchen feiern.
Ein anderer Weg kann sein, mehrere kürzere Gottesdienste hintereinander zu feiern. Auch das ist allerdings nicht ganz einfach, weil immer geprüft werden muss, wie zwischendurch desinfiziert werden kann und wie auch für ausreichende Belüftung zwischen den Gottesdiensten gesorgt werden kann.
Statt bislang 2 oder 3 Gottesdienste müssten dann 6 oder 7 angeboten werden, um allen Gemeindemitgliedern die Chance zu eröffnen, in ihrer Kirche die Weihnachtsbotschaft zu hören.
Das könnte aber ein bisschen nach Fließband auch aussehen,
gibt Jochen Arnold zu bedenken. Der Theologe und Kirchenmusiker ist Vorsitzender der Liturgischen Konferenz der Evangelischen Kirche in Deutschland. Trotz Corona, unter bestimmten Umständen sei es auch möglich, drinnen ein Stille Nacht, Heilige Nacht anzustimmen.
Der Gesang ist zumindest von Chören ja möglich. Wir können also da durchaus 8 bis 12 Personen, wenn die gut verteilt sind, können singen. Stellvertretend für die Gemeinde, die dann summt hinter der Maske.
Wie einst Josef und Maria zur Volkszählung nach Bethlehem mussten, so müssen sich in diesem Jahr die Besucher der Weihnachtsgottesdienste wahrscheinlich vorher anmelden und registrieren lassen. Allein schon, um sich einen Platz in der Kirche zu sichern.
Da wird man sicher Weihnachten sehr sensibel umgehen müssen,
sagt der katholische Priester Marius Linnenborn, Leiter des Deutschen Liturgischen Instituts in Trier.
Da muss man sich ja gut kommunizieren im Vorhinein. Wie gehen wir damit um, wenn tatsächlich Menschen kommen, die wir jetzt nicht hereinlassen können? Kann man nicht einfach sagen, tut uns leid, auf Wiedersehen, im nächsten Jahr vielleicht kommen Sie wieder.
Dann, trotz der Kälte, doch besser nach draußen. Geringere Ansteckungsgefahr und hier können alle inbrünstig das O du Fröhliche mitsingen.
Also ich stelle mir vor, mit einer kleinen Bläsergruppe kann das draußen gut funktionieren. Und ich glaube, die Weihnachtslieder sind doch mit was vom Stärksten, was wir so im Gepäck mitbringen.
Schon jetzt an Weihnachten denken. Die Kirchen müssen wegen Corona alternative Gottesdienstformen entwickeln. Das war Michael Hollenbach. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch unseren Newsletter empfehlen. Sie bekommen dort Hinweise auf die Sendungen zum Thema Kirchen und Religionen in allen Hörfunkwellen und im HR-Fernsehen alle 14 Tage geliefert. Das Abonnement geht ganz einfach. Sie gehen auf die Internetseite hr.de/religion und tragen dort Ihre Mailadresse in das Formular ein. Dann gibt es laufend Neues aus der Kirchenredaktion mit Hinweisen auf Themen unserer Redaktion im Newsletter. Die Registrierung bei hr.de/religion. Und das war HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntag.